Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Berge, den Rechtsstreit Jahwes und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn Jahwe hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel setzt er sich auseinander.
Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage als Zeuge aus gegen mich. Ja, ich habe dich doch heraufgeführt aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Sklaverei habe ich dich erlöst. Und vor dir hergesandt habe ich Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, bedenke doch, was Moabs König Balak gegen dich plante und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Bedenke den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten Jahwes erkennst.
Womit soll ich vor Jahwe treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird Jahwe gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich etwa meinen Erstgeborenen geben für meinen Treuebruch? Meine Leibesfrucht für meine Sünden?
Es ist dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert Jahwe anderes von dir als Recht zu üben und Güte, Gnade, Treue, Hingabe zu lieben und aufmerksam mit deinem Gott mitzugehen? Der Tag neigt sich dem Ende zu, dem Abend. Die Bauern kehren von ihrer Arbeit auf den Feldern vor der Stadt Jerusalems heim. Während die einen Essbares im Tor anbieten, das heißt auf dem Platz vor dem Torausgang innerhalb der Stadt, haben andere sich niedergelassen und spielen Gotzmi, das hebräische nationale Brettspiel. Auf den Bänken, die im Tordurchgang rechts und links an den Wänden angebracht sind, sitzen die Ältesten und diskutieren die Probleme der Stadt. Heute geht es auf dem Markt vor dem Stadttor relativ ruhig zu und friedlich, denn heute gibt es weder ein rechtsvorgerichtliches noch ein gerichtliches Streitverfahren im Tor. Die einzige Lärmquelle findet sich bei einigen Gemüseverkäufern, die lauthals ihre Ware anpreisen. Im Schatten der Stadtmauer stehen zwei Freunde in ein Gespräch vertieft. Schön, dass du heute wieder unter uns sein kannst, sagt Geshem. Ja, war schon blöd, dass ich gestern weder aufs Feld noch in die Stadt durfte, erwidert Amazia. Ja, schieb ja dieser Kerl, dieser Schuft, der mich bis aus Blut hasst, der hat mir gestern auf dem Heimweg vom Feld aus heiterem Himmel ins Gesicht gespuckt. Als ich frage, was er soll, grinst er und sagt, schönen Gruß vom Priester. Der hat mir eben einen kultisch unreinen Ausschlag bescheinigt. Und jetzt bist du's auch, unrein wie ein Schwein. Und heute Abend darfst du zu Hause bleiben. Wehe, du steckst die anderen im Tor mit deiner kultischen Unreinheit an. Ich sag's den Leuten, wer es war, an wem sie sich kultisch verunreicht haben. Dann kannst du dich auf was gefasst machen. Damit spuckte mir dieser Drecksau noch einmal ins Gesicht und lief höhnisch lachend davon. Eins sag ich dir, Geshem. Ich mach den fertig. Den werde ich ruinieren. Dass der mit seinem unrein machenden Ausschlag wochenlang nicht aufs Feld kann, das ist meine Chance. Warte ab. In einem halben Jahr muss der mir seine Tiere und Felder verpfänden. Und dann kann er mir bei mir als Schuldsklave schuften. Er und seine Frau und seine drei Töchter. Für Kost und Logis. Meine Frau sagt, gestern wäre was Besonderes los gewesen, dass ich da nicht dabei sein konnte. Glaub mir, auf diesen Yoshibia habe ich eine Wut im Bauch, wie eine Bärin, die ihre Jungen beraubt ist. Nur mal, mach mal halblang, fiel Geshem ein. Aber deine Frau hat recht. Tatsächlich, gestern gab's was Besonderes. Der Prophet war wieder da, dieser Micha ben Jimla. Stellt sich am Abend ins Tor, wo alle Männer unseres Stadtbezirks anwesend sind, und führt mit uns einmal wieder einen seiner berühmten Yahweh-Prozesse. Kennst du ja. Doch diesmal hast du was verpasst. Diesmal war es ganz anders als sonst. Okay, zunächst begann Micha, damit auch alle klar wissen, worum es geht, mit der typischen Prozesseröffnung, bei der er im Namen Jahwes die Zeugen rief. Aber was für Zeugen, sage ich dir? Nicht Menschen, die Staub sind und zu Staub werden. Nein, die ewigen Berge, die Uralten, die vor der Urzeit schon da waren. Hört ihr Berge den Rechtsschreit Jahwes. Und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde, hört. Denn Jahwe hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel setzt er sich auseinander. Wir alle wussten, was Gott uns mit dieser Zeugenanrufung sagen wollte. Jetzt wollte er sagen, geht es nicht um ein x-beliebiges Gerichtsverfahren. Jetzt führe ich mit euch eine Verhandlung von ungewöhnlicher Tragweite und Geltung. Wenn ich als Zeugen die Berge anrufe, so ist das, was in diesem Prozess hier verhandelt wird, genauso dauerhaft und schwergewichtig wie die uralten Berge, so grundlegend wie die Grundfesten, auf denen die Erde ruht. Mir rutschte jetzt gleich das Herz in die Hose, als ich das realisierte. In den letzten Monaten haben wir viel an Jahwe auszusetzen gehabt und mehr oder weniger deutlich laut an ihm auch herumgenörgelt. Erst die schlechten Ernten der letzten zwei Jahre, dann die Überfälle der Aramäer auf unsere ostjordanischen Gebiete, Gilead und Manasse. Und dann jetzt in den letzten Wochen die Angriffe von Assur, dieser Bestie, vor deren Brutalität und Mordlust die halbe Welt zittert. Du weißt ja, wie oft wir Jahwe angefleht haben, er möchte uns helfen, er möchte uns bewahren, er möchte für uns sein. Vergeblich. Wie oft haben wir ihm vorgeworfen, du hast uns vergessen, Gott. Deine Pflicht, uns zu schützen, uns zu versorgen, hast du nicht erfüllt. Dabei hast du ja doch im Bundesschluss mit den Vätern dich ausdrücklich zu dieser Verpflichtung gestellt. Wozu hast du dich von uns abgewendet? Wozu hast du uns im Stich gelassen? Okay, das brauche ich dir alles nicht zu sagen. So denkt ja jeder in unserem Volk. Aber als ich an die anklagenden Vorwürfe gegen Gott dachte, die unter uns kursieren, und dann realisierte, welche gewichtigen Zeugen Jahwe zu seiner Unterstützung anrief, da machte ich mich auf das Schlimmste gefasst. Jedenfalls bereitete ich mich auf eine ordentliche Abreibung durch Gott vor. War vielleicht doch nicht ganz so schlecht, dass ich verhindert war, unterbrach Amazia seinen Freund. In eure Haut möchte ich nicht gesteckt haben, ehrlich. Mir wäre ganz schön mulmig geworden. War mir auch. Mir und allen anwesenden Männern. Doch dann kam die Überraschung des Abends. Anstatt gegen uns Anklage zu erheben, fordert Jahwe uns auf, wir sollten unsere Anklage gegen ihn vorbringen. Und zwar präzise, klar und deutlich, ganz offiziell in aller Öffentlichkeit, als Prozessbeginn. Verstehst du? So hat Gott noch nie mit uns geredet. Er tritt nicht als Ankläger, nicht als Zeuge gegen auf. Er spielt nicht die Rolle des Ältesten, der das Gerichtsurteil verkündet. Er übernimmt die Rolle des Angeklagten. Und weißt du, wie er uns dabei angesprochen hat? Mein Volk, begann er. Das klang so vertraut, so liebevoll. Alle Angst fiel von mir ab. Mir wurde richtig warm ums Herz. Mein Volk. Meine Güte, bei all unseren Vorwürfen, unserer Bitterkeit gegen Gott, in unserem erschütterten Vertrauen mit einem Herzen voller Anklagen, bei alledem sollte es gelten, wir, Jahwes Volk, er, unser Gott, bei all unseren selbstmitleidigen, verbitterten Vorwürfen, bei all unserem Misstrauen, Jahwe hatte die Heilsgeschichte mit uns nicht abgebrochen. Du weißt ja, wie es in unseren Gerichtsprozessen im Tor zugeht, wie da geschimpft und geschrien wird, wie Anklage mit Gegenanklage beantwortet wird. Jahwe aber redete nicht die feindliche Sprache unserer Torgerichtsbarkeit. Er reagierte auf unsere Anklage nicht mit einer Gegenklage. Er redete die Sprache der Hörbereitschaft, ja, die Sprache der Verbundenheit mit uns. Und was hat er dann gesagt? Fiel Amazia seinem Freund ins Wort. Also ja, Gott sagte, mein Volk, was habe ich dir angetan? Womit habe ich dich ermüdet, sage als Zeuge aus gegen mich? Na klar, hätte ich mir selber denken können, meint Amazia. Am Anfang des Prozesses stehen natürlich Anklage und Zeugenaussage. Doch du hast recht, dass wir nicht auf der Anklagebank sitzen, sondern unseren Gott auf die Anklagebank setzen und er darauf bleibt, die Rolle des Angeklagten übernimmt, das ist wahrlich ein starkes Stück. So hat Gott noch nie durch Propheten zu uns geredet. Was habt ihr dann gemacht? Wie geht das weiter? Wir haben gar nichts gemacht. Keiner von uns hat gewagt, das Angebot anzunehmen. Keiner traute sich, gegen Gott offiziell Anklage zu erheben. Ja und? Wie hat Gott reagiert? Hat Jahwe sich beleidigt abgewendet? Hat er triumphierend hinausposaunt? Ja, ja, erst die Klappe aufreißen und hinter meinem Rücken laut meckern. Und dann, wenn's ernst ist und ihr euch zu euren Meckern stellen sollt, dann kneifen. Das sieht euch Maulhelden so richtig ähnlich. Was hat er gesagt? Ich bin gespannt wie ein Flitzbogen. Er hat gewartet. Darauf, dass ein Mutiger für uns sprach. Doch alle schwiegen, auch ich. Mir schien's wie eine Ewigkeit. In diesem Schweigen befiel mich zum ersten Mal das Gefühl, dass wir mit unserer Vorverurteilung durch unsere kleine menschliche Optik dem großen Gott vielleicht doch Unrecht getan haben. Irgendwann beendete Jahwe das peinliche, betretene Schweigen. Dass Jahwe sich nicht wortlos im Triumph von uns abwandte, sondern weiter mit uns redete, das war für mich die Erlösung. Aber was er dann sagte, fand ich noch überraschender, ja geradezu befreiend. Jahwe sagte, ja bitte, ich habe dich doch herausgeführt aus dem Land Ägypten und aus dem Land, aus der Sklaverei habe ich dich erlöst. Und vor dir hergesandt habe ich Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, bedenke doch, was Moabs König Balak gegen dich plante und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Bedenke den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten Jahwes erkennst. Verstehst du, Amazia? Gott hätte ja sagen können, ihr Versager, ihr glaubenslosen Gesellen, ihr arroganten Besserwisser, welche Ahnung habt ihr denn schon von meinen göttlichen Plänen und Vorhaben, ihr Winzlinge? Wenn ich euch so reden höre, weiß ich nicht, ob ich über euch spöttisch grinsen oder verzweifelt heulen soll. Nichts von dem. Kein Vorwurf, kein Wort der Kritik, nicht von unserem Versagen sprach er, sondern von seinem Einsatz für uns. Und das ganz und gar nicht moralisierend. Mein Volk, sagte er jetzt noch einmal, und wieder klang es so liebevoll, so voller Wertschätzung. Und dann erinnerte er uns lediglich daran, wovon wir leben, von seiner Zuwendung zu uns, von seiner Freundlichkeit und Freundschaft. Er erinnerte uns daran, dass er uns in unserer Not gesehen hat, damals in Ägypten, wo wir als Sklaven von der Ausrottung bedroht waren. Und dass er zu uns auf die Erde kam, genau dahin, wo wir waren und in Not waren. Er erinnerte uns daran, wie er uns unter der Führung von Mose und dessen Geschwistern Aaron und Miriam aus der Sklaverei gerettet und dabei in seine Gemeinschaft aufgenommen hatte. Er erinnerte uns daran, wie er uns in der riesigen Sinai-Wüste bewahrt hatte, dass er die Verwünschungen und Flüche, die der Seher Biliam im Auftrag des Moabiterkönigs Balak zu unserer Vernichtung über uns ausrufen sollte, wie er diese Flüche in Biliams Mund in Segen umwandelte. Selbst die abschließende Erfüllung der Landverheißung an Abraham rief Jahwe uns in Erinnerung, wie wir bei Schittim auf der Ostseite des Jordan standen und nicht wussten, wie wir ans andere Ufer kommen. Zu Jerichos Tempelstadt Gilgal. Da hatte er, Jahwe, uns einen Weg durchs reißende Frühlingshochwasser des Jordan gebahnt, so dass wir trockenen Fußes durch das Flussbett hindurchziehen konnten. Genauso wie unsere Väter eine Generation vorher trockenen Fußes durch das Schilfmeer hindurchgezogen waren. Damit hat unser Gott uns gezeigt, wie er wirklich ist. Darum haben ja wir auch heute Morgen im Gebet, im Lied gesungen, zeige mir, wie du wirklich bist. Ja, so ist Gott wirklich. Weißt du, Herr Matze, als Jahwe vor unseren Augen die Eckdaten seiner Geschichte mit uns entfaltete, diese Geschichte, die für uns Heil von Gott und Friede mit Gott brachte und bis heute bedeutet, da wurde mir wieder ganz warm ums Herz. Denn alles, was Gott sagte, kam so ohne Vorwurf, ohne Tadel rüber. Eigentlich erinnerte uns Gott nur daran, wie sehr er damals an uns interessiert war. Ja, wie wichtig wir ihm sind, immer noch sind. Da schmolz mein Groll auf ihn, wie der Schnee auf dem Hermongebirge unter der Frühlingssonne. Dass Jahwe uns nicht mit dem ersten Gebot kam oder mit anderen Geboten, die von uns absolutes Vertrauen zu ihm, dem einzig wahren Gott, fordern. Ja, dass Jahwe überhaupt nicht mit seinen berechtigten Erwartungen an uns argumentierte, sondern uns nur auf das wies, was er in die Gemeinschaft mit uns investiert hat, wie sehr wir von seinem Einsatz für uns leben. Das hat mir bewusst gemacht, diese ganze Kritik an unserem Gott, die war Unrecht. Im Laufe unseres Lebens war unser Bekenntnis zu Jahwe, unserem Retter von Ägyptenland her, so selbstverständlich geworden, dass es seine Bedeutung verloren hatte. Wir waren dafür blind geworden, dass unser Gott uns mit seiner Rettung aus der Sklaverei neue Lebensperspektiven geschenkt hatte. Ja, Leben. Es bedeutete uns nichts mehr, dass er uns im zugeschworenen Land Israel in seiner Gemeinschaft leben ließ. Wir hatten nur noch den Blick frei für unsere größeren und kleineren Alltagsschwierigkeiten. Und in unserer Fixierung auf unser eigenes Wohlergehen haben wir uns angewöhnt, Gott zu kritisieren, ihn anzuklagen. Und damit haben wir ihm eigentlich seine Liebe zu uns abgesprochen. Diese Liebe, die ja die Motivation für die Taten seiner Gerechtigkeit war. dass wir den Blick auf diese Taten seiner Gerechtigkeit verloren hatten. Das tat mir plötzlich so furchtbar leid. Ja, das tat mir im Herzen weh. Und dann merkte ich, dass es nicht nur mir so ging. Gott hatte unser aller Herz erreicht. Und es war nicht seine Forderung, die uns unserer Sünde bewusst machte, es war seine Gnade, seine rettende Investition in unser Leben, seine bleibende Verbundenheit mit uns, die wir uns von ihm getrennt und gelöst hatten. Nicht Gottes erhobener Zeigefinger, sondern ein auf seine rettenden Heilstaten gerichteter Finger. Dieser Finger, der uns seine Heilstaten neu ins Bewusstsein hob, sie wichtig und wertvoll machte. Dieser Finger Gottes hatte uns eine Tür geöffnet. Eine Tür zu einer neu geweckten Wertschätzung für Jahwes gerechte, rettende Heilstaten. Mehr als jede Strafpredigt hatte die Verteidigungsrede des Angeklagten uns, die Ankläger, zur Einsicht in unsere falsche Blickrichtung geführt und zur Bereitschaft umzukehren. Ja, wir wollten es. Wir wollten unsere Beziehung zu Jahwe in einem neuen Anfang auf die alte Basis stellen. Jeder von uns spürte auf seine Weise, der Gott, der auf das Mittel der Strafpredigt verzichtet und uns lediglich mit all dem Guten konfrontiert, das er uns angetan und mitgegeben hat. Dieser Gott, der so mit uns redet, nimmt uns mit unseren Fragen und Sorgen, mit unseren Ängsten und den daraus geborenen Vorwürfen wirklich ernst. Und erstaunlicherweise bringt er uns dabei das Vertrauen entgegen, dass wir selbst zur Schuldeinsicht finden, selbst einen Neustart der Beziehung suchen. Und indem er uns ernst nimmt, stellt er uns in eine Verantwortung. Allerdings in eine Verantwortung, die wir nur wahrnehmen können als Antwort auf sein Vertrauen in unsere Verantwortungsfähigkeit. Und wir haben diese Verantwortung für unser Leben übernommen, gestern Abend. Tja, Amazia, so ist Gottes Strategie des Vertrauens erfolgreich aufgegangen. Unser Erkennen der gerechten Taten Jahwes hat uns zur Buße geführt, dann zur Umkehr und schließlich zu dem Wunsch nach einem gemeinsamen Neubeginn unserer gemeinsamen Beziehung. Wollte Jahwe etwas anderes, als uns die Hand zur Versöhnung zu reichen? Einer der Ältesten sprach es dann aus, was wir wohl alle dachten. Aus seinen Fragen an Jahwe klangen das Bekenntnis unserer Treulosigkeit vor Gott, sodann auch eine gewisse Hilflosigkeit. Was sollen wir jetzt machen? Aber auch der Wunsch nach einem echten Neuanfang. Das alles klang aus seinen Worten, als er sich an Micha wandte und stellvertretend für uns alle nach den Bedingungen einer neuen Beziehung zu unserem Gott Jahwe fragte. Womit soll ich vor Jahwe treten, sagte er. Womit soll ich mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern? Mit einjährigen Kälbern, ganz besonders gute? Wird Jahwe Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von welchen Öl? Soll ich etwa meinen Eingeborenen, meinen Erstgeborenen geben für meinen Treuebruch, meine Leibesfrucht für mein Sündenleben? Hier ergriff Amazia das Wort. Das klingt mir aber gar nicht so nach Buße und Reue. Wie übertrieben, Tausende von Widdern, Zehntausende von Bächen Öl, das ist doch völlig unrealistisch. Und dann auch noch Kindesopfer. Was soll das? Niemand in Juda und in Israel käme auf die Idee, ja, ein Kindesopfer darzubringen. Das verbietet ja doch nicht nur die Tora, sondern auch schon die Geschichte von Vater Abraham, der seinen Sohn Isaak, Jahwe, opfern wollte. Jahwe hat das nicht zugelassen. Er hat stattdessen einen Widder als Ersatzopfer angenommen. Unsere Ältesten wissen genauso gut wie wir, dass damit das Opfern von Kindern ein Unding ist. Das macht man nicht in Israel. Warum bieten sie es dann an? Warum bieten sie dann solche Übertreibungen an? Das klingt mir ganz so, als hätten sie sagen wollen, naja, dir, ja, wir können ja sowieso nicht recht machen. Egal, was wir dir als Opfergabe anbieten, immer bist du unzufrieden. Und das finde ich von unseren Ältesten irgendwie ein bisschen scheinheilig. Zumindest scheinfromm. Eine billige Ausflucht, sich nicht verändern zu müssen. Okay, entgegnete Geshem. So kann man das sehen, meinetwegen. Doch ich glaube nicht, dass du recht hast. Gestern Abend hatte ich eher den Eindruck, unsere Betroffenheit war echt. Yahweh hat uns wirklich aufgeknackt, wie eine Nuss. Unsere harte Schale zerbrach, weil es ihm gelungen war, unseren Dauerblick auf uns und unsere Probleme in eine andere Richtung zu lenken und auf seine Wohltaten und Heilstaten an uns auszurichten, neu auszurichten. Im Licht seiner Freundlichkeiten hatten wir plötzlich den Blick frei für unseren Egoismus. Und wir waren erschrocken, was diese neue Sicht auf unsere Selbstbezogenheit offenbarte. Das hat uns alle zu einer gewissen Ratlosigkeit geführt. Ob überhaupt und wenn ja, wie eine Erneuerung unserer Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Weißt du, mich erinnert diese ganze Geschichte eher an unsere Gottesdienste, wenn wir zu großen Festen ins Heiligtum zu Yahweh eintreten wollen. Bevor der Priester uns hineinlässt, das weißt du ja, müssen wir jedes Mal fragen, wer darf hinaufsteigen auf den Berg Yahwehs und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Kannst du im Psalm 24 nachlesen. Und dann antwortet der Priester im selben Psalm, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der sein Begehren nicht auf Lüge richtet und nicht zum Betrug schwört. Du weißt doch, in Gottes Gegenwart darf keiner von uns, der sein Leben nicht an Gottes Willen ausrichtet. Und nichts anderes bedeuteten gestern Abend die Fragen der Ältesten im Tor. Mit ihren Übertreibungen wollten sie sagen, es stimmt, Herr, wir haben es geschafft, dich auf die Anklagebank zu setzen. Den Gott, der uns freundlich zugewandt ist, der uns liebt. Gibt es da jetzt noch einen Weg zurück zu dir, in deine Gegenwart, in deine Gemeinschaft? Und ja, wer hat das verstanden? Er hat genau darauf eine Antwort gegeben. Er hat uns ja doch den Weg zu ihm zurückgezeigt, als er auf die ängstlichen Fragen antwortete. Es ist dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert Yahweh anderes von dir, als Recht zu üben und Güte, Gnade, Hingabe zu lieben und aufmerksam mit deinem Gott mitzugehen? Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber was soll die Anrede, oh Mensch, dabei bedeuten? Hat Yahweh jetzt alle Menschen angeredet? Auch jeden, der nicht zum erwählten und geretteten Gottes gehört? Fragt Amatzia. Natürlich nicht. Der Prozess, in dem Yahweh sich von uns und vor unserer Anklage verteidigen musste, der lief nur zwischen Yahweh und uns als Gottesvolk. Alles andere wäre unsinnig. Doch richtete sich Yahweh mit seinem entscheidenden Wort jetzt an jeden Einzelnen seines Volkes, jeden Menschen. Weil wir uns zu unserem Versagen bekannten, verteidigte Yahweh sich jetzt nicht mehr. Er machte uns ein Angebot. Er öffnete uns aufs Neue die Tür zu sich, jedem Einzelnen im Volk Gottes. Jeder darf die Tür benutzen. Jeder darf in Gottes Gemeinschaft zurückkehren. Nicht anders als, und eintreten in Gottes Gemeinschaft. Nicht anders als wenn der Priester auf unsere Frage, ob wir zu Yahweh in den Tempel rein dürfen, uns die Torflügel zum Heiligtum weit aufgemacht hätte und uns zum Eintreten gebeten hätte. Gott hat uns vergeben, egal wie sehr wir ihn enttäuscht haben. Diese Vergebung hat er aber nicht kollektiv ausgesprochen, sondern er spricht sie sehr individuell jedem Einzelnen, o Mensch, zu. Und danach sagt er uns, wie er sich die Gemeinschaft mit uns vorstellte. Es ist dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Ja, wir wollten uns sagen, ja Leute, erwartet nicht von mir eine neue prophetische Anweisung durch Micha, der mich hier im Tor heute Abend vertritt. Er und alle anderen Propheten haben euch schon so oft gesagt, was ich von euch zu tun erwarte. Sie haben es sogar schriftlich festgehalten. Ihr könnt es nachlesen, wenn ihr wollt. Es ist euch bereits mitgeteilt. Nun, Geshem, die Propheten haben eine Menge zu Opfer und Opfergottesdienst gesagt, fiel Amatz ja ein. Weshalb redet Jahwe dann aber nur von unserem Leben im Alltag und beantwortet nicht eine einzige Frage der Ältesten nach dem Opfer? Ja, allerdings, das habe ich mich gestern auch gefragt. Ich glaube nicht, dass Jahwe damit unseren Opfergottesdienst grundsätzlich ablehnt, dass er gar sein Gebot zurücknehmen wollte, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht im Heiligtum erscheinen. Ich denke, Gott lehnte einen Gottesdienst ab, der zwar korrekt die Opfervorschriften beachtet, aber dann keine Entsprechung im Alltag findet. Deshalb hat Gott sofort und ausschließlich das Alltagsleben thematisiert. Damit wollte er, glaube ich, zugleich auch sagen, wir dürfen nicht den Fehler begehen, das Gelingen unserer Gemeinschaft mit Gott von der Menge und Größe unserer Gaben abhängig zu machen. Gewiss, Jahwe freut sich durchaus, wenn wir Gottesdienst feiern und so feiern, wie er es uns vorgeschrieben hat, ihm Gaben bringen. Aber das geschieht ja auch alles für ihn, darum akzeptiert er es. Doch unsere Gottesdienste sind nur so lange eine Ersatzleistung, wie wir versuchen, mit unseren Opfergaben ein liebloses Leben zu kompensieren. Da reichen auch diese Unmengen an Opfermasse nicht aus, von denen unsere Ältesten sprachen. Jahwe will ganz schlicht, dass wir das Gute tun. Jeder Einzelne. O Mensch, im Alltag fällt die Entscheidung, ob unsere Gemeinschaft mit Gott echt ist oder nicht. Und was ist das Gute? In dieses Wort kann jeder ja reinbuttern, was er will. Wenn er will, okay. Wer will, kann in den Begriff jede menschliche Vorstellung von Gut und Böse hineindenken. Ja, auch die Goyim, die Völker, mit denen Jahwe keine Heilsgeschichte hat, tun Gutes. Ohne Zweifel. Doch das wollte Jahwe hier in der Situation nicht vermitteln. Er meinte nicht ein allgemeines moralisches Weltwissen, das jedem Menschen angeboren ist. Amatzia, weißt du noch, wie der Prophet Micha vor einigen Monaten erst hier im Tor auftrat und im Namen Jahwes unsere Regierenden an den Pranger stellte, da warf er ihnen vor, sie würden das Recht mit Füßen treten und das Gute hassen. Anschließend wurde Micha konkret. Ihr zieht euren Untertanen das Fell über die Ohren und schabt ihnen auch noch das Fleisch von den Knochen. Solche, die ihr mit eurer Machtposition schützen und fördern solltet, die ruiniert ihr bis auf die Knochen. Das war seine Anklage. Amatzia, das gute Hassen, das sieht bei uns so aus, dass die Strauchelnden gestoßen werden, damit sie fallen. Dass die Schwachen in die Schuldenfalle gelockt werden, damit man sie enteignen kann, sie von Haus und Hof vertreibt und sie zu Schuldsklaven macht. Das sieht so aus, dass die rechtlosen Ausländer und die rechtlosen Witwen mit ihren Kindern vergeblich das Zetergeschrei erheben. Diesen Hilferuf, der uns Vollbürger verpflichtet, ihnen im Tor zu ihrem Recht zu verhelfen und für sie den Prozess durchzuziehen. Auch uns verpflichtet, die Normalbürger mit unseren normalen Bürgerrechten. Aber was machen wir? Wir hören weg, wir sehen weg. So werden die, die sich nicht wehren können, bis auf die Knochen beraubt, ruiniert, fertig gemacht werden sie. Das heißt bei Gott das Gute hassen. Muss ich dir jetzt noch erklären, was das Gute ist, das Gott von uns zu tun erwartet? Außerdem hat auch Micha selbst das Gute mit Inhalt gefüllt, als er im Auftrag Jahwes sagte, was fordert Gott anderes von dir als Recht zu üben? Auch hier gilt ja wieder, was Recht üben bedeutet, das hat Gott längst mitgeteilt, zum Beispiel in der Tora. Zitat: Wenn dein Bruder verarmt und sein Besitz neben dir ins Wanken gerät, dann sollst du ihn nicht stoßen, sondern unterstützen, wie den Ausländer, den Fremden und den Beisassen, diese armen Kerle, die zwar keine Sklaven mehr sind, aber auch keine Bürgerrechte haben. Also nicht stoßen, damit er fällt und vollends zerbricht, sondern aufhelfen, das Schwache stärken, das Hinkende verbinden, wie schon der Prophet Hesekiel es aufgefordert hat. Das heißt Recht üben. Und das ist das Gute. Und warum, Amazia, geht es bei uns beide das etwas an? Es geht uns etwas an, weil nicht nur die Regierenden für das Recht eine Verantwortung haben. Wir alle, jeder Einzelne, oh Mensch, jeder ist dafür verantwortlich, dass das Zusammenleben in unserer Gemeinschaft als Volk Gottes und Volk gefördert wird. Jeder muss seinen Beitrag leisten, damit unsere Gemeinschaft gelingt und gedeiht. Und das heißt vor allem, Gott erwartet von uns, dass wir uns tatsächlich um die Rechtlosen in unserem Land kümmern, um die Fremden, die keine Bürgerrechte besitzen, um die Frauen, die keinen Ehemann zur Seite haben, der ihnen Rechtsschutz bietet, und um die Kinder, die keinen väterlichen Schutz genießen. An ihnen, die sich am wenigsten wehren können, vergreifen sich die meisten in unserer Gesellschaft. Weil an ihnen das Recht am meisten gefährdet ist, nimmt Gott sie ganz besonders in Schutz. Gott selbst. Hat Mose es nichts gesagt? Jahwe selbst schafft der Witwe und ihrem Kind Recht. Jahwe selbst schafft der Witwe und ihrem Kind Recht. Jahwe selbst liebt den Fremden, den Ausländer, so dass er, Gott, ihm Brot und Kleidung gibt. Deshalb gilt für uns als Volk Gottes, wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, wirst du ihn nicht unterdrücken, nicht seine Rechtlosigkeit ausnutzen. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch wohnt. Du wirst ihn lieben wie dich selbst. Wer wissen will, wo das steht, 3. Mose 9, Vers 33 und 34. Und doch weißt du ebenso gut wie ich, Herr Matzia, dass unsere Gemeinschaft in dem Maß bedroht ist, wie wir die Interessen der Schwachen missachten. Wenn das ihnen von Jahwe zugesprochene Recht nicht aus unserem Mund ihnen ebenfalls zugesprochen wird, droht irgendwann einmal unsere ganze Gesellschaft daran zu zerbrechen und unterzugehen. Und um das zu verhindern, schickt Gott die Propheten. So ernst nimmt er sein Recht. Und uns alle, sein Volk, die gesamte Gesellschaft Israels. Die beiden Freunde schwiegen eine Weile, jeder hing seinen Gedanken nach. Dann sagte Amazia, dass Jahwes Recht die nötige Balance zwischen Starken und Schwachen in unserer Gesellschaft herstellt und bewahrt. Das finde ich eine gute Sache. Aber ich meine, es sei nicht das Einzige gewesen, was Gott uns von uns erwartet. Was hat der Prophet Micha noch gesagt? Ja, er sagte, wir sollen Güte und Bundestreue, Gnade und Hingabe lieben. Es stimmt, ohne gnädige Treue, ohne gütige Hingabe taugt das Recht nicht viel. Wir alle leben davon, dass wir von anderen Gnade, Liebe, gütige Hingabe erfahren. Das ist so die Würze, die unser Leben lebenswert macht. Und diese Würze des Lebens sollen wir auch weitergeben und das Leben von Menschen lebenswert machen, die unsere Gnade, unsere Treue, unsere gütige Hingabe brauchen. Wenn sie es von uns erhalten, erfahren wir, ja, so gedeiht Gemeinschaft. Mein lieber Geshem, fiel ihm Amazia ins Wort. Das sind ja alle schöne Gedanken, aber bitte, leider wirklich nicht im Leben realisierbar. Es ist alles Illusion. Wieso nicht realisierbar? Woran denkst du oder an wen? Gute Frage. Ich denke an Josipja, dieses unreine Schwein, das mir gestern Abend auf dem Heimweg ins Gesicht spuckte. Aus Hass, aus bloßer Niedertracht. Und ich habe den Auftritt des Propheten verpasst, nur weil dieser Schurke Josipja mich kultisch verunreinigt. Das zahle ich ihm heim. Das muss er büßen. Von wegen Güte, Bundestreue, Gnade, Hingabe. Fromme Worte sind das. Aber ich sag's dir, völlig unrealistisch. Völlig unrealisierbar. Hast recht, damals, ja. Völlig unrealisierbar. Schafft keiner. Und jetzt könnte ich dir mit der Tora kommen. Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, dann sollst du ihn, sie, dem Feind, die Tiere auf jeden Fall zurückbringen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand. Mit deinem Hasser zusammen sollst du den Esel aufrichten. Kannst du im Buch Schemot nachlesen, 2. Mose, Kapitel 23. Und jetzt könnte ich dir eine Predigt über Feindesliebe halten. Und ich dürfte sicher sein, du schaffst es nicht, deinem Hasser Josipja mit Güte und Gnade zu begegnen. Das ist wahrlich eine Nummer zu groß für dich. Für jeden ist das eine Nummer zu groß. Deswegen sage ich dir, guck nicht auf Josipja. Guck weg von Josipja. Guck hin auf Jahwe. Jahwe redet ja nur insofern von unserer Bundestreue, von unserer Güte und Hingabe, als wir von seiner Bundestreue, Güte und Hingabe leben. Weil Gott dir gnädig ist, sollst du Josipja gnädig sein. Du kannst es nur, wenn du nicht auf deinen Feind Josipja schaust, sondern auf den Gott, der dich liebt, der dir gnädig ist. Auf den Gott, der sich für dich, Menschlein, hingibt. Doch auch das ist schwer genug. Und es bleibt auch schwer, wenn du Güte und Bundestreue, Gnade und Hingabe liebst. Wenn du sie nicht nur gerne hast, sondern sie auch liebend gerne leben willst. Darum hat Jahwe uns gestern Abend durch Micha als Schlusssatz mitgegeben, ich will, dass du aufmerksam mit deinem Gott mitgehst. Amazia war still geworden. Der Zuspruch und Anspruch Jahwes arbeiteten in ihm, aber jetzt lächelte er. Interessante Formulierung. Habe ich noch nie so gehört, Geshem. Aufmerksam mit Gott mitgehen. Abraham wurde von Jahwe aufgefordert, wandle, lebe vor mir. Okay, Abraham soll sein Leben also in der Verantwortung vor Jahwe führen, verstehe ich. Andere entschließen sich, Jahwe hinterherzugehen, verstehe auch. Jahwe geht vor, die Menschen folgen ihm. Er gibt die Richtung vor, die Menschen orientieren sich daran. Mit Jahwe mitgehen, klingt ungewohnt, scheint etwas sehr Persönliches zu meinen. Immer dran an Gott sein. In seiner Gemeinschaft gut aufgehoben sein, bei ihm sein dürfen, mit ihm zusammen planen, mit ihm zusammen handeln, mit ihm das Leben teilen und das alles aufmerksam, voller Konzentration auf ihn ausgerichtet. Er ganz bei mir, ich ganz bei ihm. Wie schön. So könnte es gelingen, dass ich diesem Josipja, meinem Hasser, diesen armen, erfolglosen, verbitterten Bauern mit barmherzigen Augen betrachte. Ihn, den Vater von drei Töchtern, dessen einziger Sohn im Wadi von einem Regenguss ertränkt wurde. Ihn, der vom Leben enttäuscht, mich mit meinen vier Söhnen und einer ständig wachsenden Viehherde neben sich aushalten muss. Aufmerksam mit deinem Gott gehen, mit Gott meinem Feind Güte in Güte begegnen, mit Gott, meinem Hasser nicht Böses mit Bösem vergelten, mit Gott Josipja vergeben können, mit Gott Geduld haben, bei dem, der sich nicht von heute auf morgen positiv verändert, ihm eine zweite und dritte Chance geben, weil dieser Gott aufmerksam mit mir geht. weil dieser Gott mir die Bundestreue hält, weil dieser Gott mit mir Geduld hat, wenn ich ein zweites und drittes Mal meinem Hasser zurückgehasst habe, mir vergibt, wenn ich zum zweiten und dritten Mal nicht vergeben konnte, mir dauerhaft die Treue hält, wenn meine Güte wie der Tau unter der Morgensonne vertrocknet. Weil dieser Gott meinen Feind ebenso wie mich von seinen Gnaden erweisen, von seinen gerechten Taten leben lässt. Die letzten Sätze hat Amazia nicht mehr zu sich selbst gesprochen. Geshem hatte still zugehört. Die letzten Sätze hatte Amazia mehr und mehr zu sich selbst gesprochen. Geshem hatte nur still zugehört. Während Amazia immer mehr in sich gekehrt sprach, begann Geshem mit Jahwe zu sprechen. Er dankte ihm, dass er, Gott, nicht nur die Hörer des Propheten gestern zur Schulderkenntnis und neuer Hinwendung zu ihrem Gott geführt hatte, sondern auch heute noch einen erreichte. Ja, ihn sogar über die Hinwendung zu seinem Gott hinaus weitergeführt hatte, zu einer heilsamen Hinwendung zu einem anderen Menschen, zu einem konkreten Einzelnen, der es brauchte. Zu Yeshibia, der die Güte, Gnade, Hingabe und Treue eines Bruders bitter nötig hatte, um nicht in den Stürmen des Lebens unterzugehen. Würde es Amazia gelingen, einem Ungeliebten den Weg aus der Nacht der Verbitterung und Einsamkeit hinauszuzeigen? Hinaus aus der Nacht des Leidens an sich und anderen, aus der Nacht der von anderen empfangenen und an andere weitergegebenen Sünde? Wird es ihm gelingen? Ich lasse es offen. In einem Adventslied von Jochen Klepper singen wir: Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Doch wandert nun mit allen, mit jedem einzelnen Menschen, der Stern der Gotteshuld. Nicht darauf kommt es an, dass wir keine Fehler mehr machen, wenn wir mit Gott gehen, sondern darauf, dass uns der Stern der Gotteshuld begleitet, von dem wir seit Weihnachten wissen. Dieser Stern, der über der Krippe mit dem Messias Jesus leuchtete, dieser Stern wird uns mit seinem Leuchten auf unserem Weg mit Gott ans Ziel bringen. Das ist unsere einzig reale Hoffnung. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.